Haben heute Nachmittag ein Schwerpunktthema, und zwar Krieg und Frieden in globaler Sicht mit dem Schwerpunkt Nahe Osten, Ukraine. Ich freue mich, dass Andreas zumacht, obwohl wir den Termin verschieben mussten, doch zu dem neuen Termin zugesagt hat und dass er hier ist. Wie ihr seht, werden hier Video- und Tonaufnahmen gemacht. Es ist abgesprochen worden, dass diese Aufnahmen nur während des Vortrages laufen, also hinterher in der Diskussion abgeschaltet werden. Die Diskussion wird nicht mitgezeichnet, nicht aufgezeichnet.
Genau.
So, dann genug der Vorrede, gebe dir das Wort, freue mich auf den Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu eurer Ratstagung. Ich bin gebeten worden, zu diesem Thema globale Kriege mit den Schwerpunkten etwas zu sagen, wobei wir ja eigentlich sicher mindestens einen Tag für jeden dieser Themen bräuchten. Ich soll das in 40 Minuten machen, werde ich auch machen, aber das ist natürlich nur zu dem Preis möglich, dass ich es zugespitzt mache, thesenartig und vor allem an den Punkten, die nach meinem Dafürhalten in der Debatte bei uns in Deutschland international bisher zu kurz gekommen sind, gerade wenn es um Ursachen dieser Kriege geht, die ich aber für dringend wichtig halte, dass wir sie beleuchten, denn nur daraus entstehen dann vielleicht die Ansätze für nachhaltige Lösungen. Wir haben ja im letzten Jahr, so spätestens ab Sommer, den wachsenden Eindruck oder die Wahrnehmung eines globalen Chaoses. Die Welt sei aus den Fugen geraten, hat der Bundesaußenminister Steinmeier im November gesagt. Und zu diesem Eindruck, zu dieser Wahrnehmung haben beigetragen im Wesentlichen die Gewaltkonflikte Syrien-Irak und das, was seit Mai letzten Jahres bei uns als der sogenannte Islamische Staat wahrgenommen wird. Dann natürlich der Ukraine-Konflikt, der seit Februar letzten Jahres beständig eskaliert. Drittens der Gaza-Krieg, der kurz, aber sehr heftig und sehr opferreich war im August. Viertens Ebola, die Seuche, die nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Ich lasse mal dahingestellt sein, ob das letzte Jahr tatsächlich so viel gewalttätiger und konfliktreicher war als die Vorjahre oder wie manche meinen, als die ganze Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Das könnte auch nur ein Problem unserer Medienwahrnehmung sein, beziehungsweise unserer Mediendarstellung, weil eben eine Reihe der genannten Konflikte bei uns spielen, in Europa spielen, Europa beteiligt ist, während Konflikte etwa in der Zentralafrikanischen Republik, die mindestens so viele Opfer haben wie der Syrien-Konflikt, wo auch enthauptet wird, da werden die Videos halt nur nicht ins Internet gestellt, ziemlich im Schatten der medialen und damit auch unserer Aufmerksamkeit sind. Das wäre nochmal zu diskutieren, wie weit wir hier nur einer medialen Wahrnehmung erlegen bei der Eindruck globales Chaos. Der Begriff ist ein problematischer, er ist ein entpolitisierender, weil er so den Eindruck vermittelt, das sei alles irgendwie Schicksal, Gott gewollt, wie vielleicht manche glauben. Dabei könnten wir zu jedem der genannten Konflikte inklusive Ebola ganz genau die Gründe und die Ursachen benennen, auch das Scheitern der jeweils verantwortlichen Personen oder Institutionen. Und nur das führt dann möglicherweise dazu, eine veränderte Politik zu finden. Ich will mich konzentrieren auf den Nahen Osten und dann Ukraine. Ich weiß nicht, wer die Texte lesen konnte, die ich verschickt habe. Ich habe drei Texte verschickt. Das eine zu der Frage Kampf gegen den sogenannten Terrorismus vom sogenannten Islamischen Staat. Das zweite war meine Einschätzung des Ukraine-Konfliktes. Und das dritte zum Versagen der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in diesem Ukraine-Konflikt. Nur mal für meine Einschätzung, wer konnte was davon lesen, damit ich weiß, was ich möglicherweise... Okay, doch die Mehrheit, den kann ich es knapper machen und die anderen bitte alles nachfragen, was ich an Differenzierung jetzt nicht leiste. Ich habe diese eine Karte mitgebracht, das ist meine einzige Technik, weil sie zeigt die Region, die nicht erst im letzten Jahr, sondern in den letzten 70 Jahren die konfliktreichste und kriegsreichste und opferreichste Region der Welt ist, nämlich das, was viele als den sogenannten Krisenbogen von Marokko bis Pakistan bezeichnen. Und es ist ja nun tatsächlich so, dass dann, wenn Terrorismus stattfindet, ich sage das immer mit Vorbehalt, weil der Begriff ist bis heute nicht einvernehmlich international definiert, auch in der UNO nicht, deswegen ist es immer ein politischer Begriff oder ein Kampfbegriff, Aber wenn diese stattgefunden hat in den letzten 25 Jahren, war es ja in der überwiegenden Zahl der Fälle tatsächlich Täter oder Hintermänner, die das islamistisch zu rechtfertigen gesucht haben. Das ist schlicht so und ich denke, das sollte man sich auch nicht vordrücken. Ich weiß nicht, wer vorgestern Abend nach dem Heute-Journal um 5:10 mit der Berichterstattung natürlich aus Paris das Live-Interview mit dem Bundesinnenminister, den man sehr gesehen hat, wo er gefragt wurde zu Paris, zu Pegida und so weiter und sich sehr klar distanziert hat von Pegida, auch sehr klar die Differenzierung gemacht hat zwischen einigen wenigen, die mit einer islamistischen Begründung Terroranschläge begehen und der großen Mehrheit der 1,4 Milliarden Muslime auf dieser Welt. Und dann kam aber eben immer die bohrende Nachfrage von dem ZDF-Chefredakteur, aber ist es nicht doch so, Herr de Maizière, dass der Islam gewalttätiger ist als das Christentum oder der Hinduismus und andere Religionen? Und da ist er eben ausgewichen, da hat er das praktisch nicht richtig beantwortet und da hätte man eben sagen müssen, wir haben das Problem, dass ein überproportional großer Teil der Menschen, die in dieser Region angehören, in prekären Verhältnissen leben. Und das vor allem in diesem Teil der Welt, wo ja gar nicht mal die Mehrheit der Muslime lebt. Die Mehrheit der Muslime auf dieser Welt lebt hier unten. 290 Millionen allein in Indonesien. Und da haben wir wenig Probleme. Was meine ich mit prekären Verhältnissen? Und das ist der Punkt, der in der ganzen Debatte auch über Lösungen halt nie vorkommt. Wir haben ja eine Region, die eben im Unterschied zu uns in Europa oder auch in Nordamerika nicht 400-500 Jahre Zeit hatte, eigene nationale Identitäten zu entwickeln, sich irgendwann auch mal über Grenzen zu verständigen, wobei das ja auch bei uns bis ins letzte Jahrhundert mit viel Blutvergießen verbunden war, und vor allem sowas wie eine eigenständig tragfähige Volkswirtschaft zu entwickeln, die auch in der Lage ist, das eigene Volk zu ernähren und andere wesentliche Grundbedürfnisse, Gesundheit, Bildung zu erfüllen. Warum ist das hier nicht der Fall gewesen? Weil eben all diese Länder, die ihr heute hier seht, von Marokko bis Pakistan, entweder bis zum Ersten Weltkrieg, bis zum Zweiten Weltkrieg und in einigen Fällen bis Mitte der 60er Jahre Algerien etwa Kolonien waren, die ausgebeutet wurden und eben keine Chance zur selbstbestimmten Entwicklung hatten. Und selbst seit sie alle formal eigenständige Nationalstaaten sind und auf Karten mit Grenzen zu sehen sind und einen Sitz in der Generalversammlung der UNO haben, sind sie ja nicht wirklich frei und selbstbestimmt. Warum nicht? Weil nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Westen, das ist jetzt mein Globalbegriff für Nordamerika und zunächst das westliche Europa und seit 1990 eben auch die Osteuropäer dazu, ein Rieseninteresse an diesem Teil dieser Region entwickelt haben, wegen der dort liegenden etwa 80% der weltweiten Öl- und Gasvorräte. Und die gesamte westliche Politik seit 1950 ja nach dem Muster verlaufen ist, uns in dieser Region mindestens einen verlässlichen Bündnispartner zu schaffen, ein Land mit viel Öl, das willig und in der Lage ist, uns möglichst viel von diesem Öl preiswert zu verkaufen. Und in der Reihenfolge dieser Bündnisstaaten waren es zunächst Persien, wo wir die demokratischen Wahlen 1953 unterbrochen haben und das demokratisch gewählte Regierung abgesetzt haben, weil die halt die Ölquellen verstaatlicht hatten. Die wurden unser Partner dann, der Schah von Persien, eine brutale Diktatur. Das ging gut bis zur Islamischen Revolution 79. Dann wurde der neue Partner Saddam Hussein im Irak. Das ging gut, bis der ein bisschen übermütig wurde. Kuwait überfiel 1990. Zweiter Golfkrieg. Wir haben ihn aufgerüstet für den ersten Golfkrieg gegen Iran 1980-88. Das ist der erste Fall, wo massiv Waffen in den Irak geliefert wurden. Das ist wichtig für die aktuelle Debatte, zu der ich gleich komme. Danach brauchten wir einen neuen Verbündeten, das wurde dann Saudi-Arabien, wo wir den schreienden Widerspruch haben, dass Saudi-Arabien nun tatsächlich das problematische Land ist innerhalb dieser mehrheitlich muslimischen Region. Warum? Weil die saudischen Wahhabiten nun tatsächlich die reaktionärste, unterdrückerischste, frauenverächtlichste Interpretation und Praxis des Koran haben und dieses nicht nur auf das eigene Land beschränken, was schlimm genug ist für die eigene Bevölkerung, vor allem für die Frauen, sondern weil die saudischen Wahhabiten mit dem sehr viel Geld, was immer noch aus den Ölverkäufen dasteht, versuchen, diese Interpretation und Praxis des Koran nicht nur in dieser ganzen Region, sondern darüber hinaus bis nach Europa zu verbreiten. Und um das noch zuzuspitzen, Es ist einer der schreiendsten Widersprüche der westlichen Außenpolitik der letzten 40 Jahre, dass dieses Saudi-Arabien unser wichtigster Verbündeter in der Region ist, obwohl man wissen kann und auch weiß, in Washington, in Berlin, in Paris, in London, in Brüssel, wo man will, dass die saudischen Wahhabiten fast alle relevanten spektakulären Terrorakte mindestens seit Ende der 80er Jahre finanziert haben. Etwa World Trade Tower 93 bereits, auch die Hintermänner 2001 kamen daher. So, 2003, 2002 standen die Verantwortlichen der Bush-Administration in Washington vor einer ähnlichen Karte wie der hier und hatten die Sorge, dass in Saudi-Arabien was Ähnliches passiert wie 79 im Iran, dass nämlich eine islamistische Extremisten das Königshaus in Riad stürzen und dass wir dann über Nacht wieder ohne verlässlichen Partner und Öllieferanten dastehen. Das ist der eigentliche Hintergrund für den dann dritten Golfkrieg, also den amerikanisch-englischen Krieg gegen Irak 2003. So. Wir haben aber diese westliche Stabilitätspolitik aus dem beschriebenen Interesse an möglichst billigen Rohstoffen nicht nur mit Blick auf die Länder praktiziert, die tatsächlich Rohstoffe haben, sondern auch im Rest der Region, vor allem in so Ländern wie Ägypten, die uns auch aus Gründen Israel und so weiter wichtig erschienen als Partner. Summa summarum, der demokratische Westen hat in der gesamten Periode seit Ende des Zweiten Weltkrieges in dieser gesamten Region von Marokko bis Pakistan immer nur die Diktaturen, die autokratischen Regime, die Militärjuntas, die autokratischen Königshäuser unterstützt. Wir haben in keinem Fall mal wirklich auf die durchaus überall immer existierenden emanzipatorischen demokratischen Oppositionskräfte gesetzt. Seien es Menschenrechtler, Frauenrechtlerinnen, kritische Intellektuelle, Journalisten, die es überall immer gab, selbst in Saudi-Arabien. Das ist unsere große Mitverantwortung, ich sage jetzt mal immer pauschal, unsere westliche, für die ja durchaus desolate Lage in diesen Ländern. Es macht ja nicht, bringt ja nichts, sich darum zurückzudrücken, rumzudrücken, dass es tatsächlich in diesen Ländern ein riesiges Reformdefizit, Demokratiedefizit, Aufklärungs- und Modernisierungsdefizit gibt. Das ist ja nicht jetzt eine Aussage eines arroganten europäischen Journalisten, sondern das sagen ja die Intellektuellen aus all diesen Ländern selber. Mit die kritischsten Dokumente zur innergesellschaftlichen Lage in diesen Ländern steht ja in dem jährlichen Bericht der UNO über die menschliche Entwicklung in dieser Region, und die wird ausschließlich geschrieben von muslimisch-arabischen Autoren und Autorinnen. So, das ist der Hintergrund, vor dem dann ab 2011 oder 10 im Dezember der sogenannte Islamische Frühling beginnt, weil Menschen aufstehen und die grundlegenden Freiheits- und Menschenrechte für sich endlich auch haben wollen, die wir hier in Europa seit 70 Jahren genießen. Und mir ist wichtig an dieser Stelle, dass wir trotz aller Verfinsterung, die inzwischen eingetreten ist, Stichwort islamistischer Winter, Syrien, aber auch Ägypten, auch Libyen, dieses nicht vergessen, um was es ursprünglich in all diesen Ländern gegangen ist. Weil dieses Anliegen ist natürlich mitnichten dadurch erledigt, dass das zunächst mal so verlaufen ist, wie es in Libyen verlaufen ist, wie es bisher in Ägypten verlaufen ist und wie es am dramatischsten in Syrien verläuft. So, das ist auch der ein wesentlicher Hintergrund für die Entstehung des Islamischen Staates. Bitte immer in Anführungszeichen, er ist weder ein Staat noch islamisch, aber ich benutze die Bezeichnung jetzt mal der Einfachheit halber. Es gibt zwei Entstehungshintergründe. Der eine ist der angloamerikanische Krieg 2003 gegen Irak. Was haben die USA gemacht nach dem Sturz Saddam Hussein? Sie haben das Land besetzt, eine völkerrechtswidrige Besatzung, ohne Frage. Und ab 2004 gibt es gewalttätigen Widerstand gegen diese Besatzung, was übrigens völkerrechtlich völlig okay ist. Dieser wird zunächst durchgeführt von Sunniten. Warum? Weil die amerikanische Besatzungsmacht alle Sunniten aus allen Ämtern entfernt hat. Vom obersten General der Regierungsstreitkräfte bis zum letzten Postbeamten im hintersten Dorf. Einer der größten Fehler, ein Fehler, den die Briten in 500 Jahren Kolonialmacht niemals gemacht haben. So bringt dann also die Sunniten gegen sich auf. Und was machen die Amerikaner gegen die sunnitischen Aufständischen? Sie rüsten schiitische Milizen aus, damit die Sunniten niederschlagen. So kommt also ein zweites Mal neue und hochmoderne Waffen in den Irak. Das erste Mal war 1979-80, als der Westen und die Sowjetunion den Saddam Hussein aufgerüstet hatten für seinen Krieg gegen den islamischen Irak. 2006 wendet sich das Blatt. Es gibt schiitische Aufständische gegen die amerikanischen Besatzer. Was machen die? Sie rüsten sunnitische Milizen aus mit Waffen, damit die die Schiiten niederschlagen. Es kommt also ein drittes Mal, hochmoderne Waffen in dieses Land. Und eskaliert nun zum ersten Mal auch auf einer Macht- und Gewaltebene der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten, der bis dahin immer nur im Wesentlichen ein theologischer Konflikt gewesen ist, der irgendwann im 7. Jahrhundert ausgebrochen ist, weil man sich gestritten hat, wer denn nun die legitimen Nachfolger des Propheten sei. Aber er hatte nie wirklich eine machtpolitische Dimension und schon gar nicht eine Gewaltdimension. Die kriegt er zunehmend seit 2003 im Irak. Und 2008 sagt der neu gewählte amerikanische Präsident Obama, wir gehen raus 2011 mit unseren Truppen. Damit das aber möglich ist, müssen wir jetzt erst die irakischen Regierungsstreitkräfte und die Polizei trainieren und ausrüsten, damit die dann die Sicherheit übernehmen können. So kommen ein viertes Mal hochmoderne amerikanische Waffen in das Land. In dieser Zeit entsteht die Gruppierung Islamischer Staat, nachweislich zum ersten Mal im November 2008 unter diesem Namen aufgetreten. So lange ist das her. Und die schwimmen zunächst wie die Fische im Wasser, um mal Mao hier zu zitieren, weil sie in den Regionen, die von den Sunniten eben bewohnt sind, als Befreier und als Unterstützer gegen die amerikanischen Besatzer, aber auch gegen die inzwischen von den Amerikanern eingesetzte schiitische Regierung von Herrn Maliki verstanden werden. So. Das ist ein Grund für ihren Erfolg, diese frühe Unterstützung im Irak. Dazu kommt die Finanzierung durch Saudi-Arabien. Warum? Die Saudis haben nur ein einziges Interesse, den wahrgenommenen Einfluss des schiitischen Iran im Irak, in Syrien, im Libanon zu konterkarieren. Und deswegen unterstützen Saudi-Arabien, aber auch die anderen sunnitischen Ölemirate eben sunnitische Milizen bis hin zu Al-Qaida und eben auch dem Islamischen Staat in diesen Ländern. So. In Syrien, Entwicklung ist bekannt, Aufstand, Assad reagiert sehr brutal, sehr schnell. Ab 2012 Frühjahr eskaliert die Sache in einen blutigen Bürgerkrieg mit immer mehr unüberschaubaren Fronten, immer mehr unterschiedliche Gewaltakteure, zum Teil von außen gesteuert, sei es durch Iran, Russland, sei es durch Jordanien, durch Saudi-Arabien, Katar, das ist ja alles bekannt. Und dort entsteht 2012 im Oktober eine Gruppierung, die sich nennt Islamischer Staat im Irak und der Levante. Daher kommt das Kürzel ISIL, mit der Levante ist gemeint die syrisch-libanesische Mittelmeerküste. Und so etwa 2012, Ende 2013 tun die sich zusammen. Also der Islamische Staat im Irak und der in Syrien. So, das ist der Hintergrund, der ja meistens leider ausgespart bleibt. Aber ich finde, man kann nicht über den Islamischen Staat seriös reden, wenn man dieses Kapitel auch des Krieges und der achtjährigen Besatzung im Irak einfach weglässt. Ne? So. Jetzt zur Frage, was tun? Wir haben ja seit dem 12. September 2001 den Krieg gegen den Terrorismus, der ausgerufen wurde von der Bush-Administration und seitdem unter der Führung der USA ja stattfindet. Und ich sage mal, so ziemlich alle anderen 192 UNO-Staaten sind ja an diesem Krieg in der einen oder anderen Weise beteiligt. Nicht unbedingt militärisch, aber sie unterstützen ihn. Auch zum Teil dadurch, dass sie, wie bei uns in Deutschland, hunderte von Flügen über den Luftraum zulassen, in denen also Menschen verschleppt wurden von den USA und so weiter. Also ganz viele verschiedene Formen der Beteiligung und Unterstützung für diesen Krieg. Und es gibt ja bis heute keine ehrliche Bestandsaufnahme, was haben diese knapp 14 Jahre Krieg denn jetzt eigentlich gebracht? Und dieser Krieg gegen den Terrorismus ist ja ganz wesentlich ein Luftkrieg bisher gewesen. Also mit klassischen Luftwaffen und in den letzten 5 Jahren zunehmend mit Drohnen. Und die Hauptkriegsschauplätze waren bisher Afghanistan, wo es zeitweise auch Bodenkrieg gab, Pakistan, Somalia, Jemen, zeitweise Mali. Was ist das Resultat? Wir haben einige tausend getötete Männer, von denen Washington sagt, das waren alles Terroristen. Wir haben klare und unzweideutige Beweise in etwa 2 Dutzend dieser Fälle, die uns vorgelegt wurden. In allen anderen Fällen gibt es bis heute nur die Behauptung. Aber nehmen wir mal an, das waren tatsächlich alles Terroristen oder Männer, die Terrorismus planen. dann gibt es nachweislich Zehntausende nachweislich unschuldige Menschen, die auch ums Leben gebracht wurden. Ganze Dörfer sind ausradiert worden. Und das alles hat natürlich viel Hass geschaffen, Verzweiflung und potenziell neue Gewaltbereitschaft. Ich spitze mal zu und sage, für jeden vermeintlichen oder tatsächlich getöteten Terroristen der letzten 14 Jahre sind sicher 10 neue potenzielle Nachfolger nachgewachsen. Deswegen ist nach meiner Analyse dieser Krieg gegen den Terrorismus nicht nur gescheitert, sondern er ist kontraproduktiv, weil er eben das Gegenteil dessen bewirkt, was man anfänglich als Ziel erklärt hat. Und der seit August erklärte Krieg jetzt gegen diese neue Truppe Islamischer Staat ist im Grunde nur ein neues, zugespitztes Kapitel dieses gescheiterten Krieges gegen den Terrorismus. Dieser Krieg findet auch überwiegend mit militärischen Mitteln statt, wenn man mal so absieht von dem Sicherheitsratsbeschluss der UNO, Finanzströme abzuknapsen und die Rekrutierung von Kämpfern für den Islamischen Staat zu unterbinden. Die militärischen Mittel in diesem Fall sind dreiartig. Erstens wieder Luftbekämpfung gegen Islamischen Staat Milizen sowohl im Irak, aber dann auch in Syrien. Zweitens Waffenlieferungen zum Beispiel an die kurdischen Peschmerga, auch aus Deutschland, damit die dann gegen den Islamischen Staat kämpfen. Und drittens sollen in den nächsten 3 Jahren nach Plänen der USA 15.000 Bodenkämpfer ausgebildet werden in Jordanien, in Saudi-Arabien, im Irak, die dann den Krieg gegen den Islamischen Staat führen sollen. Ich sage voraus, das wird scheitern. Beim Luftkrieg kommt verschärfend hinzu, dass wir in Syrien einen kleinstteiligen Bürgerkrieg haben, der in Häuserschluchten und in Marktplätzen ausgefochten wird und zudem ganz viele verschiedene Fronten hat, wo also das Risiko, mit Luftbeschuss Zivilisten zu töten, oder auch verbündete Oppositionsgruppen, wo der Westen immer noch sagt, die unterstützen wir eigentlich, das Risiko ist in Syrien größer als in allen anderen bisherigen Schauplätzen der Luftbekämpfung von Terrorismus. Waffenlieferungen an die Kurden. Also ich habe eben geschildert, die vielen Male, wo Irak aufgerüstet worden ist, entweder die Regierung oder Gewaltakteure im Irak in den letzten 50 Jahren, in fast allen Fällen sind die gelieferten Waffen dann für andere Zwecke verwendet worden, als eigentlich beabsichtigt. Und die Waffen sind in andere Hände geraten. Und es gibt überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass das diesmal nicht auch passieren wird. Dass möglicherweise die kurdischen Peschmerga dann in ein paar Jahren mit den gelieferten Waffen, sei es gegen die Zentralregierung in Bagdad, kämpfen oder gemeinsam gegen die in Ankara oder was auch immer. Aber selbst wenn es diese Vorgeschichte nicht gegeben hätte, der letzten 50 Jahren Destabilisierung Iraks durch Waffenlieferung, würde ich sagen, es ist ein falsches und ungeeignetes Mittel. Ich sage das jetzt nicht aus einer grundsätzlichen pazifistischen Haltung oder wegen einer totalen Ablehnung von Rüstungsexporten, die ich habe, sondern aus einem ganz kühlen, militärischen, immanenten Argument. Die Waffen, die die kurdischen Peschmerga bekommen haben, aus Deutschland und anderswo, haben die Milizen des Islamischen Staates schon längst. Das heißt, wir rüsten hier die Peschmerga auf für einen Abnutzungs- und Stellungskrieg, bei dem die Kämpfer des Islamischen Staates wahrscheinlich die entschlosseneren und auch todesbereiteren Kämpfer sind, ohne dass gleichzeitig tatsächlich effektiver Schutz entstünde für die Menschen, die ja angeblich geschützt werden sollen vor dem Islamischen Staat. Das war ja hier vor allem auch im Herbst letzten Jahres die Begründung für diese Waffenlieferung. Etwa die 3000 Jesiden, die immer noch auf diesem Berg im Norden Iraks sitzen und sich nicht runtertrauen, weil sie Angst haben, hier vom Islamischen Staat niedergemetzelt zu werden. Also da sind Waffenlieferungen einfach ein ungeeignetes Mittel. Ich habe das zugespitzt und gesagt, das ist eine feige Ersatzhandlung. Denn wenn man wirklich effektiven Schutz organisieren will von Menschen, die ja nun unzweifelhaft in ihrem Überleben bedroht sind, dann hätte man sagen müssen, eine robuste UNO-Truppe, möglichst unter Beteiligung von Soldaten der 5 Vetomächte im Sicherheitsrat, mit einem klaren Mandat, hier die bedrohten Regionen zu schützen, sichere Landkorridore für Flucht und für humanitäre Versorgung zu organisieren. Aber dazu gibt es halt keine Bereitschaft. Und jetzt nehmen wir mal an, ich hätte Unrecht. Nehmen wir mal an, die militärischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Islamischen Staates würden erfolgreich sein und das bringen, was Präsident Obama im September in New York vor der Generalversammlung verkündet hat, nämlich, Zitat, diese 40.000, war damals die Zahl, Terroristen restlos zu vernichten, so hat er wörtlich gesagt. Dann bliebe ja das grundlegende Problem erhalten. Und das heißt doch, dass in dieser Region zwischen Marokko und Pakistan Millionen und Abermillionen junge Menschen, vor allem junge Männer, ohne jede positive Lebensperspektive aufwachsen. Und in vielen Großstädten Europas, sicher in Frankreich mehr als bei uns, aber bei uns auch mehr als in der Schweiz und Österreich ebenfalls. Und das ist doch und bleibt doch das potenzielle Nachwuchsreservoir für neue Generationen solcher islamistisch begründeter Terrorgruppen. Und da ist doch die entscheidende Frage, was kann man tun, um dieses potenzielle Nachwuchsreservoir auszutrocknen mit politischen, sozialen und wirtschaftlichen Mitteln. Und das meine ich vorhin, wenn ich sage, das ist eine Lücke in der Diskussion, darüber wird überhaupt nicht geredet, aber solange wir darüber nicht reden und nach Antworten suchen, werden wir nichts erreichen und in 20 Jahren diskutieren wir vor dem Hintergrund möglicherweise noch sehr viel mehr solcher Anschläge wie vorgestern in Paris genau an demselben Punkt weiter. Ich habe keine erschöpfende Antwort auf die Frage, aber ich denke, diese Frage müssen wir alle stellen und die Diskussion darüber erzwingen, auch als Attack. Ich sage mal nur ein paar Punkte. Vielleicht kommen nachher in der Diskussion noch andere Ideen. Erstens, es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir, Deutschland, die EU, der Westen, unsere nachweislich schädlichen Politiken gegenüber vor allem dieser Region einfach beenden würden. Erstens Rüstungsexporte, die ja nicht nur den Menschen Waffen in die Hände geben, damit sie sich gegenseitig umbringen, sondern die Rüstungsexporte entziehen diesen Ländern ja kostbare Ressourcen. Beispiel Algerien. Algerien hat im letzten Jahr allein aus Deutschland Waffen für 10,2 Milliarden Euro bekommen. Alles, was Herr Gabriel erzählt hat, ist gelogen, er hat nichts gemacht. Das wäre der Litmus-Test gewesen, oder der Lackmus-Test, besser gesagt, wenn er es wirklich ernst gemeint hätte. Das hätte er stoppen können. Auch ein Vorgängergeschäft, was die frühere Regierung noch eingefädelt hat, kann man nach dem Außenwirtschaftsgesetz Artikel 7 stoppen, wenn man das will. Das hätte vielleicht ein paar hundert Millionen Euro Schadensersatz an die algerische Regierung gekostet, aber ich denke, das wäre es wert gewesen. 10,2 Milliarden Euro. Was hätte die algerische Regierung mit diesem Geld an sinnvollen innenpolitischen Maßnahmen machen können? Zweite Maßnahme, die ihr alle kennt bei Attac, die ungerechten Handelsbeziehungen. Gerade die sogenannten Partnerschaftsabkommen der EU. Also das habe ich vorher nicht gesehen.
Ich mache den mal.
Gerade die ungerechten Handelsbeziehungen der EU mit den Maghreb-Staaten, also ihr habt die Maghreb im Kopf, Algerien, Tunesien, Libyen, so weiter. Die heißen zwar Partnerschaftsabkommen, sind aber nicht sehr partnerschaftlich, sondern sind im Wesentlichen zum Vorteil der europäischen Unternehmen und zum Nachteil dieser ja doch nach wie vor sehr fragilen Volkswirtschaften. Solche Handelsverträge kann man ändern, man kann sie gerechter machen. Ein dritter Punkt, immer wieder seit 25 Jahren unverändert, die Agrarexportsubventionen der EU. Die ja hier dazu führen, dass hochsubventionierte Hähnchenschenkel aus Niedersachsen, aus Dänemark zu Dumpingpreisen auf diese Märkte gebracht werden, weil bei uns die Lagerhäuser halt überquellen. Und dann zu Preisen unterhalb der Preise, die ein lokaler Bauer oder eine Bäuerin für ihr frisch geschlachtetes, biologisch ernährtes, freilaufendes Huhn braucht, um die eigene Familie zu ernähren. Ist klar, was passiert. Leute werden um ihre Existenz gebracht, fliehen in die Großstädte ihrer Länder, tragen dort zu dem von uns dann konstatierten Problem der Überbevölkerung bei, finden dort auch kein Auskommen und werden dann irgendwann Flüchtlinge, die versuchen, übers Mittelmeer ins Paradies Europa zu kommen. Das mal nur als drei Beispiele für nachweislich schädliche Politiken, deren Beendigung schon eine relative Erleichterung darstellen würde für diese Bevölkerung. Aber das reicht natürlich nicht. Was wir brauchen ist, und ich benutze den Ausdruck jetzt mal bewusst, einen Marshallplan der internationalen Gemeinschaft für diese Region. Ihr alle wisst, was der Marshallplan war, 16 Milliarden US-Dollar 1946 zum Wiederaufbau Westdeutschlands, wobei 16 Milliarden Dollar damals natürlich sehr viel mehr waren als heute. Sicher nicht nur aus Nächstenliebe und Altruismus gegeben, das ist uns auch klar, da waren auch Interessen dahinter, Deutschland zu integrieren in den Westen, Deutschland als künftigen Handelspartner, auch als Absatzmarkt, ist mir alles klar. Ist ja auch zunächst mal nicht verwerflich. Es wäre natürlich schon ein großer Fortschritt, wenn ein solcher Plan für diese Region beschlossen würde, wobei es nicht darum geht, jetzt nur oder in erster Linie hier massig Geld rüber zu schieben, sondern es geht darum, vor allem klug dazu beizutragen, dass diese Länder eine eigenständige mittelständische Volkswirtschaft entwickeln können, weil das ist Grundvoraussetzung für alles andere, auch für stabile demokratische Strukturen. Das ist ja auch unsere eigene Erfahrung. Ich sage mal ein Beispiel, was wir tun können. Und dann höre ich auf, weil es zu lang wird zu dem Thema. Wir haben im Verlauf des arabischen Frühlings in den letzten 4 Jahren öfters gehört, dass in vielen Ländern immer mehr Frauen auch auf die Universitäten gehen. Zum Teil in Ägypten sind es im letzten Jahr mehr als junge Männer gewesen. Das ist ja zunächst mal eine schöne Botschaft. Aber 80 oder mehr Prozent dieser Uni-Absolventinnen gehen dann in die garantierte Arbeitslosigkeit, weil es eben die akademischen Berufe nicht gibt. Gleichzeitig fehlen in ganz vielen dieser Länder aber nicht-akademische Facharbeiterinnen in der gesamten Palette der nicht-akademischen und handwerklichen Berufe. Und sowas braucht es, nochmal, wenn man eine eigenständige Volkswirtschaft aufbauen will. Das sind nicht die großen Konzerne, Unternehmen, die es dafür braucht, sondern solche Fachkräfte, die dann auch eigene Unternehmen aufbauen. Und da könnten Deutschland, auch die Schweiz mit unserem Ausbildungssystem, also dem dualen, was ja ziemlich einzigartig ist in der Welt, sehr viel konstruktive Unterstützung leisten. Das ist nur so ein Beispiel und wir haben vielleicht nachher noch mehr Ideen.